Ja, also und das ist völlig richtig. Und wenn da die ersten Ergebnisse dann passieren, also jemand macht eine Entscheidung und die war halt vielleicht so mittelgut, aber ja, vielleicht kann man diesem Menschen das gar nicht anlasten, weil aus damaliger Sicht war das eine gute Entscheidung, es war trotzdem schief gegangen. Wenn man dann sozusagen diese Leute öffentlich hinrichtet, verbal oder sogar dann arbeitsrechtlich, dann bedeutet es natürlich, dass dieser ganze Agilitätsprozess an dem Tag endet.
So ist es,
Ne, weil sich
genau.
dann keiner mehr traut. Dann sagen alle, okay, wenn es so läuft, mein Arbeitsplatz ist mir wichtiger als sozusagen ein sinnvolles Arbeitsleben zu haben. Und dann gehe ich halt wieder zurück in den Modus Dienst nach Vorschrift und dann kann mich hier schon mal keiner feuern.
Und das ist etwas, also was ich, ich habe neulich von einer ganz interessanten Studie und einem Modell gelesen. Und zwar, da geht es quasi um die verschiedenen Stufen der eigenen Persönlichkeit. Und das Modell ist schon ein bisschen älter, aber in Deutschland noch nicht so bekannt. Und das sind 9 verschiedene Entwicklungsstufen. Also angefangen, so die ersten 2 sind als Baby, als Kind dann entsprechend, also eine Ich-Zentrierung, Bedürfnisbefriedigung und irgendwann geht es ja, Stufe um Stufe immer so ein bisschen weiter, dass ich dann irgendwann flexibler bin, vielleicht merke, die eigene Wahrnehmung ist wirklich die eigene, aber es gibt auch andere Perspektiven, die genauso zulässig sind, hin zu einer entsprechenden Neugierde, wie denken dann andere Menschen. Und ich denke, dass dieses jeder von uns ist da vielleicht auf einer unterschiedlichen Stufe irgendwo. Es geht auch nicht darum, alle Stufen im Laufe des Lebens jetzt ja, zu durchlaufen. Aber ich brauche natürlich, um diesen Agilitätsgedanken auch wirklich leben zu können als Individuum, brauche ich eine entsprechende Vorstellung, eine entsprechende Wertewelt. Und ich glaube, dass wir nicht davon ausgehen dürfen, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin entsprechend da auf so einer Ebene ist, zu sagen, ja wunderbar, yippie, ich darf jetzt alles selber entscheiden. Vielleicht möchte das der eine oder andere gar nicht. Und ich denke, dann kommt die große Frage auch bei den Organisationen, wie gehen wir denn damit um? Stellen wir jetzt nur noch Leute ein, die diesen Agilitätsgedanken quasi schon mit der Muttermilch aufgesogen haben? Was ist vielleicht auch ein bisschen zu viel Agilität? Also ich stelle mir vor, so richtig einen der großen DAX-Unternehmen und alle sind da nur noch agil unterwegs. Funktioniert das nicht? Wo sollte man vielleicht nicht ganz so agil sein? Was bedeutet das, wenn der Chirurg, der gerade die Bauchdecke aufmacht, unheimlich agil arbeitet? Ist das gut oder nicht? Also ich mag es gar nicht jetzt die Antwort darauf geben. Aber ich glaube, das sind so die Herausforderungen, wo wir mit diesem ganzen Thema wirklich auch ein bisschen den Denkschirm, das Radar erweitern müssen. Da gibt es die eine oder andere ja, offene Frage und vor allen Dingen auch dieser Ruf vielleicht auch danach Flexibilität. Vielleicht ist es eher eine Frage der, wo kann ich ganz agil sein und wo brauche ich eher eine gewisse Stabilität mit sinnvollen Prozessen?
Also ich denke, dass die Prozesse hilfreich sind, um bestimmte Detailschritte sauber zu machen, ne? Also ich will, dass der Arzt, bleiben wir mal bei dem Arztbeispiel, einen klaren, unveränderbaren Prozess hat, dabei zum Beispiel zu prüfen, ob noch irgendwelche Instrumente sich in der Bauchdecke befinden, bevor er zunäht, ne? Also, dass da ein präziser Qualitätsprozess läuft, wo nochmal alles durchgezählt wird und einfach Klarheit ist, okay, wir haben nichts vergessen. Ja, aber es gibt andere Anforderungen, wie zum Beispiel, wenn er jetzt aufgemacht hat und feststellt, uiuiui, die Bildgebung war ja gar nicht so wie das, was ich jetzt hier sehe, dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn er sagt, ist mir doch egal, ich operiere jetzt genau das, was ich vorher dachte, vorzufinden und ignoriere sozusagen die neuen Informationen.
Ganz interessant, aber genau so gehen manche, also ich hoffe jetzt keine Chirurgen natürlich, aber manche in Organisationen um. Ne?
Ja, also so geht's auch im Vertrieb, ne? Also wenn wir heute einen Termin geplant haben und wir sprechen jetzt über, keine Ahnung, Warengruppe A, dann gehen wir da hin und sprechen über Warengruppe A und sind erstmal völlig neutral gegenüber sämtlichen Informationen und Hinweisen, die zeigen, nee, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen mit dem über was ganz anderes reden. Das wird jetzt durchgezogen. Das haben wir geplant, wir haben die Folien, bam, wir liefern das jetzt ab und fertig. Und das ist so ein ja, wenn man von außen drauf guckt, dann stellt man fest, sag mal, wieso haben die das denn nicht gesehen? Aber auf der anderen Seite passiert sowas dauernd. Du hast vorhin Flughafen Berlin ins Spiel gebracht. Das ist für mich das eines der unglaublichsten Objekte, Beispiele dafür, dass dieses Thema Planung und sich an Pläne halten voll in die Hose geht.
Mhm, genau.
Je komplexer das Thema wird, je dummer ist es, einen Plan zu haben. Also natürlich will man ein Ergebnis sehen. Also ne, ich will wissen, ich will sehen, aha, am Ende ist da ein Flughafen. Aber wenn ich dann am Anfang wirklich jeden Schritt im Detail ausgearbeitet habe, dann ist die große Gefahr, dass wir uns nur noch darauf konzentrieren, diese irgendwann mal vor Jahren ausgearbeiteten Schritte durchzuführen, statt sich jetzt darauf zu konzentrieren, was wäre denn jetzt sinnvoll, um den nächsten entscheidenden Schritt nach vorne zu machen.
Absolut, absolut. Und das, was ich so unter der Lösungsorientierung meine. Also ich denke, ein Beispiel eben finde ich auch sehr gut, wenn ich einen Kunden treffe und merke im Beratungsgespräch, das geht in eine ganz andere Richtung. Mein Kunde braucht was ganz anderes als das, was ich vielleicht vorbereitet habe. Dann wäre es natürlich sinnfrei, jetzt an dem alten Plan festzuhalten, sondern dann ist Flexibilität gefragt und den Kunden dort abzuholen, wo er tatsächlich steht. Und das Gleiche ist dann eben auch zum Beispiel bei einem Flughafen. Also das sind ja wirklich die verrücktesten Dinge wohl passiert. Kann man ja auch alles mittlerweile sehr schön nachlesen. Aber wenn jemand irgendwo Bäume in der Nähe der Start- und Landebahn pflanzt, wo sie mit Sicherheit nicht hingehören, dann brauche ich jetzt Leute, die ein Mindset haben, um zu sagen, warte mal, was soll ich denn da machen? Da muss ich nochmal jemand fragen. Und dieses Mitdenken und wirklich in Lösungsräumen denken, das wird meines Erachtens in Zukunft immer wichtiger. Und das ist auch etwas, das reden ja viele drüber in Sachen Digitalisierung, wie viele Jobs wegfallen werden und. Aber diese Kreativität, dieses Einschätzen, dieses macht das jetzt Sinn, in die Richtung, in die wir gehen, oder müssen wir irgendwo ein bisschen nachjustieren oder komplett uns umdrehen? Das ist ja auch die Menschlichkeit irgendwo im Arbeiten, in der Zusammenarbeit.
Also wir sehen ja in Hochleistungs- und hochgezüchteten Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, inzwischen eindeutig, dass es nicht mehr die Leistung des Spielers ist oder des Einzelspielers ist, sondern des Spielsystems, wo natürlich dann die Spieler sich einfügen müssen. Also natürlich brauche ich immer noch Leute, die hochkreativ sind und die sozusagen den richtigen Gedanken im richtigen Moment haben und auch umsetzen können körperlich. Aber ich brauche ein System, was diese Leute auch zu der Möglichkeit bringt, Topleistung abzuliefern. Mhm. Also früher hat man ja gesagt, du bist Abwehrspieler und als Abwehrspieler stehst du genau hier in diesem Raum und da wartest du, bis einer kommt und dann haust du den um. Das war sozusagen ein nicht agiles Prinzip. Ne? Da wäre niemand auf die Idee gekommen, dass so ein Abwehrspieler plötzlich mal irgendwie Kreuz läuft und dann irgendeinen Steilpass macht. Also das war einfach nicht vorgesehen. Punkt. Und so sind auch viele Unternehmen noch organisiert, in einem alten Spielsystem. Und ich behaupte, dass die Weltmeistermannschaft oder die Champions League-Siegermannschaft, wenn man denen sozusagen das System nehmen würde und denen sagt, ihr seid natürlich besser und hochgezüchteter als alle anderen Spieler der letzten Jahrzehnte. Aber ihr spielt jetzt bitte mal mit dem Spielsystem der Weltmeister von 1970. Autsch. Dann würden die total abstürzen. Ja, also die wären einfach nicht mehr leistungsfähig, weil das System nicht stimmt. Und so sehe ich diese, wir haben es Zielreise genannt oder Erfolgsreise zum Ziel, Success Journey. Es ist eine Reise, ja, und auf einer Reise kann eben einiges passieren. Ich weiß zwar genau, wo ich hin will. Ja, also ich weiß genau, ich will nach Hongkong. Aber es könnte jetzt sein, dass möglicherweise der Flug anders gebucht wird oder sich rausstellt, oh, warte mal, im Moment ist hier gerade ein Hurricane, lass uns doch nochmal zwischenlanden in Singapur und da einen Tag verbringen und dann fliegen wir weiter nach Hongkong. Das kann alles passieren. Und niemand käme in der wirklichen Welt auf die Idee, Hurricane ist nicht geplant, mir doch egal, wir landen jetzt. Ja? Auf die Idee käme keiner. Und ich denke, dieses Prinzip, dass man sozusagen, ja klar, eine Vorstellung hat, wo will man hin, aber gleichzeitig auch das, was man geplant hat, nur als Vorschlag nimmt und nicht als zwingend durchzusetzendes Gesetz.
Es gibt ja auch viele Menschen, Stefan, die vertiefen sich so in den Plan, dass sie nie loslegen, dass sie immer am Start stehen bleiben, bis das Loslegen vielleicht auch überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Erlebe das im Coaching oft, dass die Leute sagen, ja, aber bevor ich, also die haben vielleicht sogar eine relativ klare Idee von ihren Zielen, aber zögern, loszulegen. Sagen, ja, nee, da muss ich noch was lesen, da muss ich noch Seminare besuchen, dies, das, da bin ich noch nicht gut genug zu drin. Und das ist natürlich Einstellung. Natürlich, einfach nur loslegen, ohne jeden Plan, ohne Idee vom Ziel, macht keinen Sinn, klar. Aber dieses schon mal anfangen, und dann kommen wir jetzt auch wieder um das Thema, und ich denke, da kommt so diese Würze der Agilität rein. Lieber erst mal machen, und dann ist es nicht 120%, aber loszulegen, eine Idee zu haben, in welche Richtung will ich hin, wo liegt ungefähr mein Ziel, und die ersten Schritte zu machen und dann so ganz langsam Fahrt aufzunehmen. Darum geht's.
Ja, und da gibt's ja, weil ich jetzt auch nochmal das System so betont habe, da gibt es ja erprobte Konzepte. Also zum Beispiel, wenn man vorhat, ein CRM-System einzuführen, könnte man das ja über so eine Methodik wie Scrum machen.
Genau.
Und da gibt es ja einen ganz engen Rahmen, wie man das macht. Und ich behaupte, wenn man das nicht verstanden hat und dann sagt, naja, das machen wir ungefähr so wie Scrum, dann wird es wahrscheinlich in die Hose gehen, weil es gibt eben ganz klare Regeln. Ne? Da gibt es den Stakeholder, der präzise definiert, was das Ergebnis ist. Und es gibt Leute, die sozusagen die Einhaltung der Umsetzung durchführen. Und es gibt Leute, die im Projekt was leisten. Und das ist ganz klar geregelt.
Absolut, absolut. Und da denke ich, darf und muss jeder entsprechend auch in seine, also das Verständnis dieser Rolle haben. Und vor allen Dingen denke ich, der Kunde auch mal ein bisschen loslassen können, wenn nämlich dann entsprechend Prototypen gezeigt werden, die eben noch nicht hundertprozentig rund laufen, sondern ja an der einen oder anderen Ecke irgendwo dann doch noch ein bisschen knirschen, aber um ganz frühzeitig im Prozess Feedback zu bekommen, zu sagen, ist das die richtige Richtung oder müssen wir entsprechend nochmal nachjustieren? Das ist ja gerade der Vorteil an solchen agilen Methoden.
Genau, dass sozusagen ein Bild von einem Ziel da ist, aber die Feinheiten so nach und nach reingezeichnet werden.
Genau.
Also man hat erstmal, man sagt, ja, wir wollen ein CRM-System. Und dann stellt man fest, ja, im Groben ist es klar, aber dann arbeitet man eben Schritt für Schritt an den Feinheiten. Und der Vorteil ist, dass man lernt, 80% reichen wahrscheinlich.
Genau.
Und die letzten 20%, die kosten so viel, dass wir sie gar nicht mehr machen wollen.
Also so ist es. Und ich denke, jetzt kommt wirklich diese, also jetzt kommen die Vorteile dann wirklich raus in dieser dynamischen Arbeitsweise, statt das frühere Wasserfallmodell zu bedienen, wo man eben seitenlange, teilweise hunderte von Seiten, Pflichtenheften erstmal geschrieben hat, um dann am Ende nachher zu merken, dass der Kunde sagt, nö. Nee, also so geht das, das geht auf gar keinen Fall. Und wenn man dann natürlich als Provider irgendwo anfängt zu argumentieren, zu sagen, ja, gucken Sie mal, aber das steht ja auf Seite 97, bringt das ja beiden Seiten nichts. Sondern es muss vielmehr ein Verständnis für den Prozess auch gemeinsam oder darf gemeinsam entwickelt werden, zu sagen, wenn wir jetzt bleiben beim Thema CRM, in welche Richtung soll es gehen? Es ist ja wahnsinnig viel möglich, aber was macht für den entsprechenden Kunden wirklich Sinn? Und auch da wieder, was ist die tatsächliche Lösung? Und du hast es eben schon so richtig gesagt, das muss keine 100%-Lösung sein. Da reichen oftmals auch die 80%.
Ja, weil wir feststellen, okay, wir brauchen jetzt dann vielleicht doch nicht noch alle Details, die wir uns vorgestellt haben. Ja. Ich mache mal ein praktisches Beispiel. Ja, wir wollen ja die Informationen aus unserem Marketing-Newsletter, das Versandsystem, wollen wir ja im CRM haben, damit der Verkäufer sieht, was dem Kunden alles zugestellt wird. Es macht jetzt erstmal Sinn, ne? Wenn das dann aber in der Detailplanung ausgeplant wird und man übergibt das dann, dann wird man sehen, hey, Moment mal, ich als Verkäufer, ich will ja gar nicht jeden Kram sehen, dem der geschickt wird. Ich will ja nur die jetzt für mich relevanten Informationen sehen. Genau. Ja, das haben wir ja nicht vorgesehen. Das ist nicht drin. Das ist ein Change-Request. Was kostet es? So und so viel? Lohnt sich das? Machen wir das? Nee, lieber nicht. So, das heißt, da wird dann auf den Sinn verzichtet und man hat vielleicht mehr entwickelt, als man eigentlich wollte. Wenn wir das andersrum drehen und feststellen, wir machen irgendwann später, denken wir drüber nach, in welcher Form diese Anbindung stattfindet, später irgendwann, und stellen dann fest, das CRM-System, so wie es jetzt läuft, mit 80% oder 70% Umfang, bringt schon so viel Zuwachs an Leistungen für die Vertriebsorganisation, dass wir uns vielleicht sagen, warte mal, den Rest, den machen wir erstmal gar nicht, weil wir sind jetzt schon so unter Dampf, dass wir auf den Rest erstmal verzichten können.
Genau.
Das ist für alle Beteiligten ein Riesengewinn, weil man die Leute, die im Projekt drin sind, egal ob es jetzt eigene Mitarbeiter sind oder externe Mitarbeiter, nicht länger frustriert und damit quält, dass sie etwas tun, was keiner braucht. Und auf der anderen Seite bringt man dem Unternehmen einfach eine frühere Leistungsfähigkeit. Früher war es ja so, okay, wir machen ein CRM-Projekt und während dieser Zeit passiert gar nichts an Leistungsgewinn. Und dann irgendwann, jetzt haben wir ein CRM-System. Und dann erwartet man einen großen Leistungsschub und dann ist er aber nicht
da. Ja, genau. Und ich denke, das sieht man auch ganz gut gerade in der Softwareentwicklung, wenn ein System nicht nur neu eingeführt wird, sondern wenn es ein Altsystem ablöst. Also ich weiß nicht, in den letzten 20 Jahren, wie viele Pflichtenhefte ich irgendwo gesehen habe, wo quasi das Leistungsspektrum des Altsystems runterdekliniert wird und das die Anforderung ist fürs neue System. Könnte man eigentlich auch sagen, dann behalten Sie doch Ihr altes System. Und ich glaube, gerade in dieser dynamischen Vorgehensweise besteht auch entsprechend die Chance, oder also ganz viele Chancen, um Prozesse anders zu gestalten, Fragen zu stellen, warum machen wir das? Hat vielleicht früher Sinn gemacht, macht aber heute eventuell keinen Sinn mehr, um ganz neue Ansätze anzugehen.
Ja, und wenn man diese Idee oder diesen Gedankengang von so einem Einführungsprojekt, einer einmaligen Sache, wenn man die überträgt in so einen kontinuierlichen Planungsprozess wie Umsatzplanung, Forecast und so weiter, dann sehen wir da eigentlich ganz ähnliche Effekte. Also ist es wirklich sinnvoll, etwas im Detail auszuplanen? Oder werden wir, wie weit es in der Zukunft liegt, super unscharf?
Genau.
Brauchen wir wirklich einen Jahresumsatzplan? Fragezeichen. Brauchen wir das wirklich? Da hängt viel dran, ne? Weil die Leute sagen, ja, Moment mal, das ist unsere variable Bezahlung, alles hängt da dran, natürlich brauchen wir das. Aber würde ein Unternehmer heute noch sagen, ja, ich muss jetzt heute wissen, was wir heute in 12 Monaten für einen Monatsumsatz machen?
Absolut. Und zumal, das kann ja entsprechend auch noch ganz andere, sprich falsche Entscheidungen triggern. Wenn jemand der Umsatzkönig im Team sein möchte, kann es durchaus sein, dass er oder sie entsprechende Entscheidungen trifft, auch mit dem Kunden, beim Kunden, die für die Gesamtunternehmung und für das, was geliefert werden soll, das, was der Kunde eigentlich ursprünglich im Sinn hatte, eigentlich gar nicht zielführend sind. Und ich denke, dass das wieder eine Herausforderung für den einen oder anderen Mitarbeiter ist, auch ein Umdenken, sinnvoll, wirklich sinnvoll zu agieren.
Ja,